Stell dir vor, du kaufst dir einen Stromspeicher, denkst, oh ja, alles super, und dann stellst du aber nach einer Zeit lang fest, dass der heimlich 10, 20 oder sogar 30% deiner Energie auf dem Weg verliert und du merkst es die ganze Zeit gar nicht. Ja, genau darum geht's heute, denn wir stellen uns heute die Frage, wie gut sind Stromspeicher denn wirklich und worauf kommt es bei den Stromspeichern an? Dazu habe ich natürlich zum einen meinen Lieblings-Podcast-Kollegen Felix mit am Start. Hi Felix.
Moinsen.
Ich bin Robin und wir haben dazu eben einen großartigen Gast, und zwar Johannes Weniger. Hi Johannes.
Hallo zusammen.
Er ist seit über 12 Jahren an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und hat da zusammen mit Volker Quaschning die Forschungsgruppe Speichersysteme aufgebaut. Und jetzt ist er auch Gründer und Geschäftsführer von Akku, heißt das, eine Ausgründung aus der Forschungsgruppe. Und ihr habt gerade eine große Stromspeicherinspektion 2026 gemacht. Da gibt es richtig spannende Ergebnisse. Gerade das Thema bei einem dynamischen Stromtarif den Speicher schön mit Energie füllen und dann bei hohen Strompreisen den Speicher entladen. Kann manchmal gut sein, manchmal aber auch gar nicht so gut. Da geht es auch um das Thema Effizienz und wir werden heute in der heutigen Folge alles ausführlich besprechen. Aber bevor wir jetzt reingehen ins Thema, möchte ich erstmal sagen, vielen Dank an unseren heutigen Sponsor.
Und das ist heute GoE mit ihren genialen Ladelösungen für Elektroautos, um die Elektroautos unterwegs immer sicher und zuverlässig aufzuladen. Und ich muss an der Stelle auch mal sagen, ich habe die GoE-Produkte schon benutzt, bevor sie uns überhaupt hier unterstützt haben. Also aus voller Überzeugung finde ich die Produkte echt genial. Da gehört zum Beispiel so eine Gemini Flex dazu. Die kann man unterwegs überall hin mitnehmen. Und noch mit so einem Adapter-Set kann man dann wirklich überall laden. Das habe ich auch schon gemacht, ja. Also selber schon im Skigebiet im Winter hier an so einer Drehstromsteckdose geladen. Schuko-Steckdose findet man überall, geht zwar langsam, aber hey, man hat Strom. Und sogar im Camping hier mit so einem Adapter funktioniert das wunderbar. Also GoE finde ich wirklich eine tolle Marke, die ich bedingungslos unterstützen kann. Auch das Team dahinter ist großartig. So unterstützen uns im Prinzip seit Anfang an hier beim Podcast. Deswegen vielen lieben Dank an der Stelle. Und wenn ihr noch geniale Ladelösungen sucht, wisst ihr jetzt wo.
Ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Er war bei mir schon oft auf dem Kanal. Die HTW ist ein alter Bekannter von uns und die Stromspeicherinspektion natürlich auch. Es ist nämlich gar nicht so einfach, gute Speicher von schlechten zu unterscheiden und wie wichtig die Effizienz ist. Und am Ende sogar Tobias sagen musste, ja, die Effizienz ist sehr wichtig, aber man muss natürlich auch gucken, wie die Energiemanagementsysteme mit den Speichern umgehen, weil das ist auch ein kleiner Stolperstein, über den wir heute sprechen wollen. Und deswegen schön, dass du hier bist, Johannes, das ist wirklich richtig cool. Und dann werden wir darüber sprechen. Vielleicht kannst du ganz am Anfang einmal kurz sagen, was genau ist denn überhaupt diese Stromspeicherinspektion von der HTW Berlin und von Akku und warum ist sie für Verbraucher überhaupt relevant?
Ja, gerne. Ja, die Stromspeicherinspektion ist ein Vergleich von Batteriesystemen für Privathaushalte. Die erste Ausgabe erschien im Jahr 2018. Das heißt, wir haben hier in diesem Jahr zum 9. Mal die Stromspeicherinspektion veröffentlicht. Das heißt, es ist eine jährliche Vergleichsstudie, wo wir hier alle Heimspeicherhersteller auch einladen, sich daran zu beteiligen. Das heißt, alle Hersteller haben die Chance, hier auch in diesem Vergleich aufgeführt zu werden. Und was wir da letztlich machen ist, wir vergleichen die Geräte in puncto Energieeffizienz, weil die Energieeffizienz einen entscheidenden Einfluss darauf hat, ob sich so ein Batteriesystem auch bei mir zu Hause rechnet. Und genau, wir erweitern natürlich auch immer diese Stromspeicherinspektion auch um andere Aspekte. In der Stromspeicherinspektion 2025 haben wir das erste Mal auch die Qualität des prognosebasierten Energiemanagements von Heimspeichersystemen bewertet. Also auch gerade die Frage beantwortet, wie gut können Prognosen dazu beitragen, dass hier die Speichersysteme die Ertragsverluste aufgrund der Begrenzung der Einspeiseleistung, die ja auch durchs EG jetzt auch wieder aktueller werden, wie gut hier diese prognosebasierten Energiemanagementstrategien diese Ertragsverluste reduzieren können. Und unser Fokus liegt halt immer darauf, dass wir wirklich die Geräte auch in ihre Energieeffizienz halt auch nicht nur vergleichen, sondern auch wirklich bewerten. Das Ganze machen wir mit der Kennzahl System Performance Index, kurz SPI. Ja, was ist der SPI? Das ist letztlich eine Kennzahl, die einem ermöglicht, verschiedene Speichersysteme im Hinblick auf ihre Energieeffizienz zu bewerten, indem sie einfach aussagt, wie viel Prozent der Einsparung kann ich mit dem Speichersystem in der Praxis realisieren im Vergleich zu der Situation, dass der Speicher komplett verlustfrei ist. Und da kommen die besten Geräte halt auf Werte von etwa 97%. Das heißt halt, dass etwa 3% der Einsparung der Speichersysteme aufgrund der Verluste verloren gehen. Wir haben aber auch Geräte immer wieder im Vergleich, die kommen hier nur auf den System Performance Index von 89%. Das heißt, 11% der theoretischen Einsparungen, die ich erreichen kann mit so einem Speichersystem, gehen durch die Verluste verloren. Das heißt auch, dass das effizienteste Gerät um den Faktor 3,5 effizienter ist als das Gerät, was die höchsten Verluste hat, das wir hier in der Stromspeicherinspektion haben. Und
um das jetzt noch
abzuschließen, genau, wir haben seit 2018 etwa 100 Speichersysteme von 33 Heimspeicheranbietern bisher verglichen, sodass wir auch einen ganz guten Überblick darüber haben, ja, was auch gute, effiziente Speichersysteme ausmacht.
Ja, genau. Nur damit man mal ganz kurz, das war jetzt super, danke für den Überblick, aber dass man es nochmal ganz einfach plastisch runtergebrochen hat. Jetzt einfach mal ganz plump gesagt, man lädt sich schön die Kilowattstunde aus dem Netz in den Speicher rein, ja, da zahle ich dann meinen Arbeitspreis. Entweder dynamisch, dann ist es inzwischen ja im 15-Minuten-Takt verändert er sich, oder halt eben den man so abgeschlossen hat, ne, so mit seinem Stromanbieter, dann landet man halt, jetzt sagen wir einfach mal als Beispiel 25 Cent oder 30 Cent oder sowas so. Aber der Gag ist, dass die eine Kilowattstunde, wenn ich die dann später wieder benutze bei mir sozusagen, ja tatsächlich als, ne, ich mache meinen Föhn an und dann soll das schön aus dem Speicher rauskommen, dann ist nicht mehr die Kilowattstunde am Schluss übrig. Das ist sozusagen darum geht es am Ende, ja, dass ich praktisch möglichst maximal hohe Effizienz heißt, von der einen Kilowattstunde ist noch möglichst viel übrig. Schlechte Effizienz oder sehr ineffizient heißt, da ist richtig viel verloren gegangen auf dem Weg. Und das ist gar nicht trivial, ne? Da gibt es riesen Unterschiede. Manche verlieren sehr viel Energie, manche weniger.
Warum würdest du sagen, ist die Effizienz so entscheidend, Johannes?
Ja, ganz einfach.
Kostenmäßig oder?
Genau, also wenn wir auf die Effizienz schauen, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, welche Faktoren beeinflussen denn eigentlich meine Gesamteffizienz? Und wir reden ja nicht nur über die Wirkungsgrade der Batterie, sondern viel entscheidender sind eigentlich die Wirkungsgrade des Wechselrichters. Weil der Wechselrichter, die Verluste beim Wechselrichter fallen ja einerseits an, wenn ich ja den Solarstrom nutze und damit die Batterie lade, weil hier im Wechselrichter der entweder, wenn ich einen Hybridwechselrichter habe, das Spannungsniveau des Solarstroms angepasst werden muss oder wenn ich ein AC-Koppelsystem habe, das heißt neben meinem klassischen PV-Wechselrichter auch noch einen separaten Batteriewechselrichter habe, dann ist es ja so, dass im Ladefall ja auch noch der Wechselstrom, der in dem Haus von der Solaranlage eingespeist worden ist, wieder in Gleichstrom gewandelt werden muss, damit die Batterie geladen werden kann. Das macht der Batteriewechselrichter und die Verluste, die halt anfallen beim Laden des Batteriesystems, die sind im Wechselrichter halt häufig relativ gering. Das heißt, wir reden hier über Verluste von 5-10% der Leistung, die ich verliere, wenn ich jetzt die Batterie lade. Viel entscheidender sind aber die Wirkungsgradunterschiede im Entladen. Denn dazu muss man wissen, dass die Wirkungsgrade, die man heute auf Datenblättern findet, häufig so bei idealen Bedingungen ermittelt werden. Das heißt, das sind dann Werte, die bei Nennleistung, also wenn ich die Batterie jetzt mit 4, 5 oder 10 Kilowatt Leistung entlade, angegeben werden. Viel entscheidender ist aber die Frage, wie hoch ist die Effizienz, wenn ich nachts im Haus nur 100 oder vielleicht auch 200 Watt nur verbrauche. Denn da muss man dann einfach wissen, je geringer die Leistung ist, die ich aus dem Wechselrichter entnehme, desto höher sind auch die Verluste. Das heißt, der Wirkungsgrad sinkt halt einfach in diesem unteren Teillastbereich. Das heißt, gerade unterhalb von 300 Watt Entladeleistung in der Nacht habe ich halt die Situation, dass der Wirkungsgrad im Entladebetrieb bei den besten Geräten ja so in der Größenordnung zwischen 80-90% liegt. Wir haben aber auch Geräte im Vergleich gehabt. Da kam ein Speichersystem, wenn man nachts im Haus 100 Watt Verbrauch hat, kommt hier auf den Wirkungsgrad vom Wechselrichter von 54%. Das heißt, fast die Hälfte des Batteriestroms geht da verloren, nur um die Eigenverluste, die im Wechselrichter anfallen, zu decken. Und deshalb ist es halt einfach wichtig, dass man, wenn man ein Speichersystem auswählt, auch wirklich darauf achtet, hier auf hohe Wirkungsgrade bei geringen Leistungen auch achtet. Da würde ich definitiv immer empfehlen, beim Hersteller nachzufragen, sofern er hier nicht auch Wirkungsgradkennungen von seinem Gerät veröffentlicht hat. Und da auch wirklich nachfragen, dass man sich da halt nicht, ich sag mal, einen Schluckspecht im Haus holt, der dann irgendwie ja mehr Strom vernichtet im Wechselrichter, als dass ich dann auch wirklich den Strom im Haus selber nutzen kann.
Aber die Hersteller geben ja das an, oder? Die Effizienz. Was macht ihr da jetzt anders? Also ich kann ja einfach den Hersteller fragen oder habt ihr da eine andere Methode, um das vielleicht genauer auszudrücken?
Also was wir machen, wir vergleichen die Speichersysteme anhand einer neuen DIN-Norm. Das ist die DIN-Norm zur Ermittlung von Kennwerten für stationäre Batteriesysteme. Die wurde im November 2025 veröffentlicht und diese Norm ist explizit beschrieben, einerseits, wie man diese Werte im Labor messtechnisch ermittelt und andererseits auch, wie diese Werte auf dem Datenblatt angegeben werden. Das heißt, wir haben aktuell die Situation, dass es zwar eine neue Datenblattnorm für Speichersysteme gibt. Das Problem ist aber, dass natürlich, ja, wie bei allen neuen Normen, die halt eingeführt werden, natürlich die wenigsten Hersteller bisher ihre Datenblätter darauf angepasst haben. Und genau da versuchen wir halt einfach die Lücke zu schließen, indem wir halt sagen, okay, wir versuchen halt die Geräte untereinander vergleichbar zu machen, indem wir halt die Kennwerte der einzelnen Batteriensysteme auch untereinander vergleichen, um dann einfach eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen, weil es nützt mir jetzt nichts, wenn ich ja nur von einem Speichersystem jetzt diese Werte habe, aber von dem anderen Gerät nicht. Denn ein richtiger Vergleich ist ja erst möglich, wenn ich dann auch wirklich die wirklich identischen Parameter von verschiedenen Speichersystemen vergleichen kann.
Also das ist ganz interessant, was du jetzt auch davor noch gesagt hast, diese langen Zeiten nachts. Ne? Also liebe Leute, wenn ihr, das ist ja im Grunde bei einem Auto, wenn du das lädst, ja auch effizienter, wenn es ein bisschen mehr Power reingibt. Deswegen fangen ja die Autos auch erst bei, weiß ich nicht, 1,2 Kilowatt anzuladen oder bei 2 Kilowatt, je nachdem. Ja, also du kannst ein Auto schlecht mit 300 Watt laden sozusagen, weil da einfach die Verluste dann auch irgendwie so groß sind. Das ist jetzt hier ganz ähnlich. Und du hast gerade gesagt, ja, diese 200 Watt, die du über die Nacht hast, das sind ja 10 Stunden oder was, wo du ganz wenig, sage ich mal, Stromverbrauch im Haus hast. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Bei den effizienten Systemen können die das relativ gut ab. Also die können auch in diesen Niederlastbereichen effizient den Strom ausspeisen und andere halt eben nicht. Wie du gesagt hast, mit so knapp ein bisschen über 50%. Das ist ja, wenn ich das hochrechne, ihr habt in eurer Studie auch so eine Beispielrechnung gehabt zwischen einem sehr effizienten System und einem sehr ineffizienten System. Wenn ich das jetzt so auf den Kilowattstundenpreis, sage ich mal, auf so ein Gap hochrechne, wie viel ich da habe, wenn ich, weiß ich nicht, 30 Cent habe, das sind ja auch in Euro über 20 Jahre, sage ich jetzt mal, halten solche Zellen und Solarmodule, denke ich, schon aus und auch die Wechselrichter in der Regel. Das ist ja richtig viel Geld, das, was mir da verloren geht, wenn ich dann einen ineffizienten Speicher habe. Auf der anderen Seite werden vielleicht viele sagen, na ja, ein gutes Energiemanagement ist mir sicherer, ist mir wichtiger und ich habe sowieso viel zu viel Strom vom Dach immer. Ob da ein bisschen was Verlust geht, das ist mir eigentlich egal. Aber das ist schon, das macht sich monetär dann auch ordentlich bemerkbar. Ne? Ihr habt da, kam da irgendwie auf 2000 Euro oder was über eine lange Laufzeit. Das war schon nicht wenig Geld. Das ist jetzt, ja, 100 Euro im Monat so gefühlt oder 1000 Euro pro Jahr, aber es war schon was.
Definitiv. Und was ja häufig einmal auch völlig vernachlässigt wird, ist der Aspekt, dass die Effizienz von diesem PV-Speichersystem einen viel stärkeren Einfluss hat auf die Frage, wie viel Euros kann ich pro Jahr damit einsparen im Vergleich zur Speicherkapazität. Also da haben wir auch ein Beispiel in der Stromspeicherinspektion 2026 aufgeführt, wo wir auch wirklich die jährlichen Kosteneinsparungen verglichen haben von einem hocheffizienten System, das eine Speicherkapazität von 10,6 Kilowattstunden hatte und einem Gerät, was weniger effizient war, das hatte eine Speicherkapazität von 14,2 Kilowattstunden gehabt, also 3,6 Kilowattstunden mehr als das hocheffiziente Gerät. Und das Ergebnis war letztlich, dass beide Geräte unterm Strich pro Jahr genauso viel Kosteneinsparung ermöglicht haben. Und was uns einfach zeigt, dass ich mit einer hohen Effizienz auch mir ein Batteriemodul unter Umständen sparen kann, weil ich dann halt hier mit einem Gerät, was weniger Verluste hat, genauso viel Kosteneinsparung erzielen kann, wie vielleicht zum weniger effizienten Gerät, das aber vielleicht 3,6 Kilowatt schon mehr Speicherkapazität hat. mir aber am Ende des Tages nicht mehr Kosteneinsparungen ermöglicht. Das heißt, wir sehen eigentlich, wenn man sich ein Speichersystem aussuchen sollte, dass man definitiv nicht nur auf die Speicherkapazität achten sollte, weil das kann man sich auch ganz einfach herleiten. Also wenn ich jetzt einfach mal ein 10 Kilowattstunden Speichersystem habe, dann kann ich diese 10 Kilowattstunden aus der Batterie ja nur auf der Gleichstromseite entnehmen. Und wenn ich da jetzt einen sehr hocheffizienten Wechselrichter anschließe, der jetzt auf Wirkungsgrade von, sagen wir mal, 95% im Mittel kommt im Endladebetrieb, dann kann ich halt von diesen 10 Kilowattstunden, die ich aus der Batterie entnehme, 9,5 Kilowattstunden in meinem Haus auch wirklich nutzen. Und vielleicht dazu ein Gerät, was weniger effizient ist, was hohe Teillastverluste hat, sagen wir mal, kommt halt vielleicht nur auf 8,5 Kilowattstunden, die ich aus diesem 10 Kilowattstunden Batteriespeicher im Haus auch wirklich nutzen kann. Das heißt, wenn der Wirkungsgrad im Mittel nur bei 85% liegt im Endladebetrieb, heißt das für mich, dass ich dann natürlich weniger Kapazität, die ich verbaut habe, auch wirklich dann im Haus auch wirklich nutzen kann. Das heißt, die Frage, wie viel Kilowattstunden ich eigentlich im Haus wirklich aus dem Batteriesystem überhaupt entnehmen kann und wie viel davon überhaupt im Haus ankommen, hängt halt maßgeblich von der Wirkungsgradeffizienz im Endladebetrieb ab.
Jetzt haben wir ja über die großen Speichergeräte, 10 Kilowattstunden. Ja, ich habe zum Beispiel hier einen kleinen Speicher stehen, Balkonkraftwerkspeicher mit 2,5 Kilowattstunden aktuell, also finde ich jetzt nicht klein, aber deutlich kleiner als das, worüber du gerade geredet hast. Und das wird ja auch so ein bisschen propagiert und so. Ne? Kannst du hier toll, wenn nicht genug Solarstrom reinkommt, wird der Rest übers Netz dann beim teuren Strom, beim günstigen Strompreis dann aufgeladen. Und wenn dann abends, ich habe so einen dynamischen Stromtarif, der Strom teuer ist, dann nimmst du es aus dem Speicher. Ja? Dann habe ich jetzt zum Beispiel mal realistisches Szenario, jetzt gerade erst 25 Cent dann mal gehabt mittags. Ich weiß, es geht auch niedriger, aber machen wir jetzt mal realistisch. 25 Cent habe ich dann gehabt, da hat er sich aufgeladen und abends, ne, Backofen, sonst was alles an, aus dem Balkonkraftwerkspeicher kommt ja auch nicht mehr über den Wechselrichter als 800 Watt, die sind ja limitiert, wenn man sie als Balkonkraftwerk benutzt. Volle Kanne war da abends dann hier alles Backofen an, sonst was, 800 Watt ging da raus bei 50 Cent die Kilowattstunde. Ja, das klingt ja erstmal so, 25 Cent einkaufen, 50 Cent spare ich mir dann sozusagen, wenn es teuer ist, klingt ja erstmal nach einem tollen Deal, aber mit den ganzen Effizienzen und so weiter. Und dann habe ich ja auch aufgepasst, wenn es besonders hohe Leistung ist, sagst du, ist es effizienter. Das ist ja schon relativ reduziert bei so Balkonkraftwerkspeichern. Lohnt sich dann sowas überhaupt?
Also zunächst muss man erstmal die Frage stellen, sage mal, mit welchem Wirkungsgrad wird das Batteriesystem betrieben? Und in dieser konkreten Preiskonstellation, das heißt, wenn ich für 25 Cent pro Kilowattstunde die Batterie lade und dann im Mittel, wenn ich die Batterie wieder entlade, hier einen dynamischen Stromtarif habe von 50 Cent pro Kilowattstunde, na, dann kann ich ganz einfach per Dreisatz ausrechnen, dass der Wirkungsgrad mindestens bei 50% liegen muss. Weil ja 50 Cent pro Kilowattstunde durch 25 Cent pro Kilowattstunde macht 50% minimaler Wirkungsgrad, der definitiv erreicht werden muss, damit sich das Ganze rechnet, damit die Verluste, die beim Speichern anfallen, die Preisdifferenz nicht komplett kompensieren und auffressen. Das heißt, wenn der Wirkungsgrad über 50% liegt, dann kann ich definitiv sagen, in puncto Effizienz spricht eigentlich nichts dagegen, das zu machen. Wir müssen natürlich gucken, wir haben natürlich auch noch andere Aspekte, die damit reinspielen, wie zum Beispiel die Frage, wie sieht es mit der Alterung aus? Wir haben ja dadurch, dass wir die Batterie jetzt zusätzlich nutzen, natürlich auch die Situation, dass wir zusätzlich die Zyklen erhöhen. Das heißt, wir haben eine höhere zyklische Alterung der Batteriezellen. Und ganz wichtig, was häufig komplett vergessen wird, ist, viel relevanter ist aber die sogenannte kalendarische Alterung. Wenn ich jetzt nachts um 2 die Batterie lade mit 25 Cent pro Kilowattstunde, die komplett voll lade, die Batterie in Ladezustand von 100% habe und dann über 12 Stunden warte, bis ich die Batterie abends wieder bei hohen dynamischen Stromtarifen wieder entlade, habe ich ja da definitiv die Situation, dass mein Batteriespeicher mindestens die Hälfte des Tages hier bei hohen Ladezuständen herumsteht. Und da muss man einfach wissen, je höher der Ladezustand einer Lithium-Ionen-Batterie ist, desto schneller altert sie. Das heißt, wir haben einfach die Situation, dass ich natürlich in puncto Batteriealterung hier auch dazu beitrage, wenn ich hier die Batterie sehr lange vollgeladen rumstehen lasse, dass die Batterie dann schneller altert. Und wir müssen natürlich auch noch andere Aspekte mit berücksichtigen, wie zum Beispiel auch die Frage, wie genau sind die Stromverbrauchsprognosen? Das heißt, wenn ich Strom aus dem Netz aufnehme, dann will ich ja versuchen, auch möglichst immer in Hochpreiszeitfenstern den Strom wieder entnehmen aus der Batterie. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, welche Leistung habe ich eigentlich in dieser Situation? Also wenn ich jetzt natürlich im Haus, also in Wohngebäuden ist es ja häufig so, dass ich hier im klassischen Einfamilienhaus auch nur einen Verbrauch habe von 100 bis 200 Watt in der Nacht. Aber in Mehrfamilienwohnungen sehen wir schon auch nur noch geringere Verbräuche. Das heißt, wenn da nachts nur der Router an ist und ab und zu mal der Kühlschrank anspringt, da reden wir ja schnell mal nur über 30, 40 oder 50 Watt Stromverbrauch in so einem Wohnen. In so einer Wohnung. Und das hat halt wiederum auch einen Einfluss darauf, wie die Effizienz ist. Das heißt, ich kann eigentlich zum Zeitpunkt, wo die Batterie mit Netzstrom geladen wird, noch nicht exakt sagen, ob sich das auch gerechnet hat. Aber da braucht es einfach Energiemanagementsysteme, die das Ganze automatisiert machen, um letztlich hier auch dann all diese technischen Parameter dann auch mit zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die maximale Lade-Entladeleistung, auch das Thema Alterung, was ich gerade schon angesprochen habe, und natürlich auch die sogenannten Wirkungsgradkennungen, also diese Leistungsabhängigkeit der Wirkungsgrade vom Wechselrichter, je nachdem, mit welcher Leistung ich die Batterie lade und mit welcher Leistung ich die Batterie entlade.
Hast du das gerade gesagt? Das heißt, mein Energiemanagementsystem muss das können, damit der Speicher nicht besonders lange bei 100% rumsteht. Das würde dann die Alterung sozusagen beschleunigen, wenn ich, so wie eigentlich alle Leute in Deutschland das machen, morgens geht die Sonne auf, der Speicher lädt sich morgens voll und dann ist er um 11 oder 11:30 voll, so, und dann steht er erstmal 10 Stunden rum oder 6, 7 Stunden rum, bis abends die Sonne untergeht. Das ist eigentlich genau das, was sozusagen so ein Energiemanagementsystem nicht machen sollte, wenn ich die gerade richtig verstanden habe, wenn man denn lange was von seinem Speicher haben möchte. Das ist ja eigentlich auch eine krasse Geschichte, ne?
Definitiv. Also wenn ich will, dass meine Batterien möglichst schnell kaputt geht, dann lade ich die direkt morgens. So. Mhm. Das heißt, Umkehrschluss ist es vorteilhaft, wenn ich die Batterie natürlich erst mittags lade oder unter Umständen auch erst nachmittags. Also genau da den Zeitraum versucht zu verkürzen, wo die Batterie vollständig geladen ist. Und gute Energiemanagementsysteme, die wir auch in der Stromspeicherinspektion 2025 verglichen haben, die haben ja ganz klar gezeigt, dass sie hier die Batterieladung vorrangig in die Mittagsstunden verschieben. Und das ermöglicht mir halt diese Standzeit bei hohen Ladezuständen halt mehr als zu halbieren. Und das ist einfach vorteilhaft für die Lithium-Ionen. Batterien, weil da muss man einmal wissen, je höher der Ladezustand von einer Lithium-Ionen-Batterie ist, desto höher ist der Stress in der Batterie und desto schneller altert sie.
Also das heißt, je höher die Spannung, desto kürzer ist die Lebensdauer. Das heißt, dein Speicher sollte sich nachmittags vollladen, um dann relativ kurz bei 100% oder 95% zu sein, um dann gleich wieder sich zu entladen. Das ist ein bisschen wie beim Elektroauto ja auch. Da sollst du ja auch nicht immer bei 100% das rumstehen lassen, weil das nicht so gut für den Akku ist. Das ist dann bei dem Heimspeicher dasselbe. Und dieses langsame B- und Entladen, habe ich jetzt mal gelernt, das ist gar nicht so unbedingt so schädlich für den Akku. Also ganz schnell B- und Entladen ist eher schädlicher für Akkus, als wenn die so ganz gemütlich so zwischen 30% und 70% immer so hin und her machen. Also darauf dann vielleicht auch achten, dass das Energiemanagementsystem das auch so ein Stück weit berücksichtigt, hast du gerade gesagt. Super. Ja, Robin, du hast auch noch eine Frage, ne?
Ja, weil du immer Lithium-Ionen sagst, aber in den Heimspeichern werden doch ganz oft jetzt Lithium-Eisenphosphat, LFP-Zellen eigentlich.
Ja, das ist auch eine Lithium-Ionen-Technologie.
Genau, also Lithium-Ionen-Batterien fassen eigentlich alle unterschiedliche Lithium-Batterietechnologien, die es im Markt gibt, zusammen. Okay. Und da gehören halt diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien auch mit dazu.
Okay, gut. Weil die haben ja schon eigentlich immer so ein bisschen so, dass man die auch mal auf 100% aufladen kann und so weiter. Ne? Die sind da eigentlich unempfindlicher als diese NMC-Batterien.
Das ist nicht in der Form nicht korrekt. Also da zeigen ganz definitiv Labortests, dass das Thema auch bei Lithium-Eisenphosphat-Batterien definitiv auch ein Thema ist. Das heißt, da gilt diese Gesetzmäßigkeit. Je mehr ich es schaffe, die Batterie eher bei mittleren Ladezuständen zu lagern oder auch darunter, desto langsamer altert meine Batterie. Also auch da gilt, hohe Ladezustände sind negativ für die Lebensdauer des Batteriesystems.
Jetzt nochmal eine Frage.
Habe ich auch wieder was gelernt, danke.
Genau. Also eine Frage, die auch 100% in den Kommentaren kommt, weil ganz, ganz viele Speicherhersteller haben da überhaupt nicht mitgemacht. Also du hast ganz am Anfang gesagt, ja, wir haben alle eingeladen. Ja, und dann schreiben aber in die Kommentare, warum ist der nicht dabei? Warum ist ein Huawei nicht dabei? Warum ist ein SolarEdge nicht dabei? Warum ist der und der nicht dabei? Und mitmachen können aber eigentlich alle. Also die müssen nur euch die Daten schicken, beziehungsweise möglich ist das für alle. Die machen es nicht, weil sie vielleicht Angst vor den Ergebnissen haben oder weiß ich nicht was. Aber mitmachen könnte da jeder. Und dann hat man eigentlich auch eine ganz gute Indizie dafür, welcher ist jetzt effizienter und welcher nicht.
Genau, also definitiv, das steht allen Herstellern offen, hier sich an der Stromspeicherinspektion zu beteiligen. Voraussetzung ist halt, dass dieses Gerät von dem jeweiligen Heimspeicherhersteller dann in einem Prüflabor vermessen wird. Das heißt, wir vergleichen nur Testergebnisse, die bei etablierten Prüfinstituten ermittelt worden sind. Und natürlich ist es natürlich so, wenn jetzt ein Hersteller weiß, er steht im Punkt Energieeffizienz nicht ganz so gut da, naja, dann ist natürlich die Motivation, bei so einem Vergleich mitzumachen, auch nicht so groß im Vergleich zu Herstellern, die wissen, dass sie im Punkt Energieeffizienz sich nicht verstecken müssen. Und dadurch haben wir einfach auch im Laufe der Zeit gesehen, dass wir natürlich momentan in der Stromspeicherinspektion eigentlich fast nur noch Hersteller aktiv beteiligt haben, die es auch mit sehr guter Effizienz auch abschließen. Das war 2018, als wir die Stromspeicherinspektion das erste Mal gemacht haben, noch nicht so. Da wusste niemand so richtig, wo er steht. Da haben wir wirklich sehr, sehr viele Hersteller gehabt. Der kumulierte Marktanteil der Hersteller, die sich damals daran beteiligt hatten, lag bei über 60%, sodass wir einfach eigentlich einen kompletten Abbild hatten von dem Markt, was die Energieeffizienz angeht. Und nun ist es natürlich so, dass sich im Laufe der Zeit jetzt herauskristallisiert hat, dass natürlich nur noch die Hersteller da mitmachen, die im Punkt der Energieeffizienz halt gut dastehen. Aber genau, wie gesagt, die Einladung ist offen. Wir versuchen ja natürlich, das auch nochmal um andere Vergleiche noch mit zu erweitern. Wir hatten 2015 das erste Mal die Qualität des Energiemanagements der Geräte verglichen. Da haben sich auch nochmal andere Hersteller beteiligt als beim Vergleich der Energieeffizienz. Oder wir hatten auch 2023 das erste Mal auch Speichersysteme mit Natrium-Ionen-Batterien hier im Vergleich gehabt. Das heißt, wir versuchen natürlich auch mal auch Trends im Markt dann aufzugreifen und werden auch in der Stromspeicherinspektion 2027 das Ganze auch noch erweitern um größere Speichersysteme. Das heißt, wir werden erstmals auch 15 kW-Batteriesysteme vergleichen, das heißt Speichersysteme für größere Einfamilienhäuser, die auch große Speicherkapazitäten haben, um einfach diesen Trend, dass wir größere Speichersysteme momentan im Markt, dass wir den sehen, dass wir den natürlich auch aufgreifen und hier auch versuchen, Transparenz in diesen Marktsegment der größeren Heimspeicher auch einzubringen.
Und ihr habt da auch so Sachen wie Notstrom und so, habt ihr manchmal auch mit drin gehabt, ne? Ob das geht oder nicht. Solche Sachen sind ja auch für die Effizienz ganz wichtig. Was würdest du denn sagen? Was ist so der Blick in die Zukunft? Bleibt das immer bei der Effizienz, dass das das Wichtigste ist und bleibt? Oder wird es da vielleicht auch nochmal einen Fokus woanders hin geben, der sich woanders hin verschiebt, weil du merkst, naja, die Effizienz sind vielleicht alle schon relativ gut, so wie beim Solarmodulen auch plötzlich sind dann irgendwie alle ganz gut und dann wird plötzlich was ganz anderes wichtiger, Stichwort Energiemanagementsystem, prognosebasiertes Laden und den ganzen verschiedenen Zuständen, weil die Effizienz ist ja eigentlich immer nur Wärme, die irgendwo entsteht, die man eigentlich nicht haben möchte oder so, ne, ein bisschen salopp gesagt, oder sagst du, naja, da gibt es noch was anderes, da müsst ihr auch in der Zukunft wahrscheinlich drauf achten.
Also natürlich erstmal als jemand, der jetzt über 10 Jahren an Thema Effizienz von Heimspeichersystemen arbeitet, würde ich das jetzt erstmal nicht so stehen lassen, dass die Effizienz nicht relevant ist, weil wir müssen ja gucken, wir reden ja nicht nur über die Wirkungsgradverluste im Wechselrichter, die Abwärme produzieren, das ist korrekt, was du sagst. Wir reden ja auch darüber, wie hoch ist der Standby-Verbrauch der Geräte in der Nacht, im Winter, wenn die Speicher leer sind. Und da haben wir ja auch immer noch Geräte im Vergleich gehabt, jetzt in diesen Stromspeicherinspektionen Standby-Verbrauch von 64 Watt. So, wenn mein Heimspeichersystem, wenn nachts die Sonne nicht scheint, die Batterie leer ist, 64 Watt sich aus dem Netz gönnt, dann ist es definitiv nachteilig, weil das Speichersystem, was einen hohen Standby-Verbrauch hat, definitiv meine Stromrechnung erhöht. Und das heißt, das Energieeffizienzthema, das bleibt per se immer relevant, auch wenn wir über dynamische Stromtarife reden und ob es sich lohnt, die Batterien aus dem Netz zu laden. Aber wir sehen natürlich auch, dass andere Themen aufkommen. Wir sehen auch, sage ich mal, das Thema Notstromfähigkeit. Auch da sind wir dran. Da wird es auch ja in den nächsten Jahren auch Labortests zu geben, weil wir da komplett Neuland betreten. Es ist natürlich so, dass diese Tests jetzt auch erstmal noch entwickelt werden müssen. Aber wir sind an dem Thema dran und wissen natürlich auch, dass der Vergleich von Heimspeicher System nicht aufhört, indem man halt nur die Effizienz der Geräte vergleicht. Und aus diesem Grund haben wir auch in der Stromspeicherinspektion 2026 uns bei dem Thema Garantiebedingungen der Speichersysteme auch gewidmet, um einfach auch darauf zu zeigen, worin unterscheiden sich die Garantiebedingungen von unterschiedlichen Herstellern, weil das ist natürlich auch ein Aspekt, weil wenn ich jetzt hier das Problem habe, dass mein Speichersystem ausfällt, dann will ich ja schon auch gerne wissen, zahle ich für die Reparatur oder übernimmt der Hersteller die Kosten? All das sind ja dann auch Punkte, die dann nachher die Auswahl von einem Speichersystem auch beeinflussen.
Und an der Stelle, gleich erklärt sich auch, wieso ich das sage, möchte ich alle begrüßen, die uns zu schauen, aber auch zu hören. Und jetzt könnten wir natürlich ganz viele Grafiken einbinden von der Stromspeicherinspektion. Im Podcast haben wir es aber nicht gemacht, weil eben viele nicht nur zu schauen, sondern einfach auch nur zu hören. Ja, genau du, gerade im Auto sitzt oder an der Bushaltestelle wartest oder auf dem Weg zur Arbeit bist oder zurück oder gerade beim Sport vielleicht, das ist eine besonders gute Sache. Da hätten wir jetzt tolle Grafiken zeigen können, denn da muss ich euch mal ein Kompliment machen, Johannes. Ihr habt wirklich ein tolles PDF gemacht. Ja, es sind auch hier 59 Seiten, muss ich sagen. Man muss sich ja nicht alles durchlesen, aber das ist wirklich, da sind immer wieder super Erklärsachen dabei. Da sind schöne Grafiken, die man sich anschauen kann. Und da kann man sich wirklich drin verlieren, im Positiven. Und vor allem sind auch alle Ergebnisse drin. Ja, wir wollten jetzt hier nicht im Podcast da irgendwelche einzelnen Hersteller hervorheben oder herabsetzen. Das müsst ihr euch selber dann mal anschauen und könnt eure eigene Entscheidung treffen. Deswegen kann ich auch nur motivieren, geht unbedingt auf den Link. Das haben wir euch natürlich verlinkt im Beschreibungstext des Videos oder des Podcasts, denn es ist komplett kostenlos. Ja, also bei der Stiftung Warentest habe ich erst ein Abo abschließen müssen, um mir die Testergebnisse anzuschauen. Hier kriegt ihr praktisch die Stromspeicher Inspektion komplett gratis. Deswegen also erstmal großartig, ja, finde ich toll und deswegen ganz wichtig für alle, die jetzt vielleicht auch zu Recht natürlich sagen, oh, da hätte doch mal ein bisschen was einblenden können und ein paar schöne Grafiken und so, wo wir drüber reden können. Haben wir jetzt nicht gemacht, könnt ihr auch nochmal im Nachhinein schön nochmal in Ruhe selber machen und da jetzt vielleicht nochmal als vielleicht auch eine kleine, damit wir den Leuten vielleicht was mit auf den Weg geben sollen, vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, worauf sollen denn jetzt Verbraucher konkret achten, wenn sie sich einen Speicher aussuchen?
Okay, also da stellt sich mal die Frage, wo man halt anfängt. Also wenn wir sagen, wir haben ein, sagen wir mal, Standard-Einfamilienhaus, wo noch keine PV-Anlage ist, da würde ich definitiv erstmal mich mit der Frage beschäftigen, ist schon eine Wärmepumpe vorhanden oder nicht? Wie sieht es mit einem E-Auto aus? Und da glaube ich, wenn man mal so sich die politischen Rahmenbedingungen anschaut, kann man definitiv davon ausgehen, dass die Öl- oder Gasheizung in den nächsten 10 Jahren durch eine Wärmepumpe ersetzt wird und dass das Verbrennerauto in den nächsten 10 Jahren durch ein E-Auto ersetzt wird. Das heißt, da kann man schon mal so grob abschätzen, was kommen dann zusätzlichen Stromverbrauchen noch hinzu, neben dem klassischen Stromverbrauch, den ich ja für meine Haushaltsgeräte habe. Das heißt, ich würde immer empfehlen, heute schon auch eine PV-Anlage möglichst groß aufzubauen, weil ich davon ausgehen kann, dass verschiedenste Entwicklungen in der Zukunft dazu führen werden, dass mein persönlicher Stromverbrauch weiter ansteigen wird. Und dementsprechend, ja, ich einfach davon profitiere, wenn ich eine große Photovoltaikanlage habe. Wieso? Ganz einfach. Wenn ich eine 15 kW PV-Anlage habe, dann kann ich selbst an bedeckten Wintertagen immer noch so zur Mittagszeit so zwischen 500 und 1000 Watt aus der Photovoltaikanlage bereitstellen. Und der Vorteil davon ist halt einfach, dass ich selbst im Winter, wenn es bewölkt ist, dann noch die Wärmepumpe hier teilweise mit Solarstrom versorgen kann. Und deshalb würde ich immer empfehlen, eine große Photovoltaikanlage zu bauen, weil wir natürlich die Situation haben, dass jede Nachrüstung der Photovoltaikanlage schwierig ist. Das heißt, ich würde immer empfehlen, möglichst alle Dachflächen Flächen, die geeignet sind, auch zu nutzen. Das heißt, wir reden ja nicht nur über Süddachflächen, sondern auch über Ost- und Westdächer, die definitiv geeignet sind. Und wenn ich jetzt ein flaches Dach habe, dann kann ich auch auf einer 10 Grad geneigten Dachfläche, die nach Norden guckt, auch eine PV-Anlage raufsetzen, weil ich natürlich da einfach von der diffusen Strahlung, die vom Himmel kommt, auch definitiv noch profitiere. Und wenn wir über die Größe der Photovoltaikanlage sprechen, müssen wir natürlich auch über die Größe des Batteriespeichers reden. Da würde ich definitiv dazu raten, in dem Batteriespeicher auch nicht zu klein zu machen, weil wir müssen ja gucken, selbst wenn ich heute nur 4000 Kilowattstunden Stromverbrauch habe, dann wäre so aus energetischen Gesichtsgründen würde man die Batterie nur etwa so mit 6 Kilowatt schon auslegen. Aber wir müssen ja gucken, die Batterie altert. Wenn die Batterie altert, sinkt meine Speicherkapazität. Viele Hersteller geben an, dass, sage ich mal, das Ende der Lebensdauer erreicht ist, wenn die Kapazität, die ich in der Batterie habe, auf 60% meines Anfangswerts gesunken ist. Und ich will ja unter Umständen auch noch nicht nur heute meinen Stromverbrauch in der Nacht im Sommer mit dem Batteriesystem decken, sondern das Ganze auch noch in 10 oder 15 Jahren. Das heißt, ich würde dann auch lieber heute eher einen 10 Kilowattstunden Batteriespeicher installieren, damit ich halt am Ende der Nutzungsdauer immer noch 6 Kilowattstunden aus der Batterie entnehmen kann. Das sind, sage ich mal, so die Rahmenbedingungen, wenn ich jetzt über die Dimensionierung des Batteriespeichers rede. Wenn wir über die Auswahl der Hersteller reden, müssen wir natürlich auch noch andere Aspekte mit berücksichtigen. Wie sieht es mit dem Thema Cybersecurity aus? Wo stehen die Server? Weil wir haben schon die verschiedensten Fälle gehabt, einfach auch, es gibt ja durchaus auch spannende Informationen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die halt sagen, naja, wenn ein Hersteller eines Wechselrichters insolvent geht, dann schauen sie sich an, wie systemkritisch sind diese Geräte von diesem Wechselrichterhersteller, und dann kann es unter Umständen auch Betriebsverbote geben, dass die Geräte außer Betrieb gesetzt werden müssen, einfach aus Cybersecurity-Sicherheitsgründen, weil wenn natürlich da Hunderttausende von Wechselrichtern im deutschen Stromnetz betrieben werden, ohne dass sie noch sicherheitsrelevante Software-Updates bekommen, dann, sage ich mal, kann man auch durchaus auch davon ausgehen, dass da staatliche Behörden eingreifen werden und dann hier durchaus auch den Betrieb von einzelnen Wechselrichtern untersagen. Das heißt, ich als Betreiberin oder Betreiber muss dann meinen Wechselrichter aus dem Betrieb nehmen. Das heißt, ich würde definitiv mir die Frage stellen, wie viel Vertrauen habe ich in den jeweiligen Hersteller, wenn es darum geht, dass er mich auch in 10 oder 15 Jahren noch mit Software-Updates versorgen. Und da haben wir in den vergangenen Jahren sehr viele kleine Hersteller gesehen, nicht nur aus, auch viele aus Fernost, die mal kurz einen Abstecher in den deutschen Heimspeichermarkt gemacht haben, dann aber gesehen haben, sie können hier kein lukratives Geschäftsmodell aufbauen und haben sich dann wieder verabschiedet. Und da muss man natürlich auch schauen, ja, was passiert, wenn einzelne Hersteller insolvent gehen. Auch da haben wir gesehen, dass dann am letzten Betriebstag dann per Fernabschaltung die Geräte außer Betrieb gesetzt worden sind. Das heißt, die Hersteller haben dann am letzten Tag vor der Unternehmensschließung dann Tausende von Wechselrichter per Software-Update außer Betrieb gesetzt. Und dementsprechend würde ich definitiv immer mir die Frage stellen, welchen Eindruck vermittelt ja das Unternehmen, dass es auch wirklich hier in 10, 15 Jahren mir noch beiseite steht. Auch wir haben ja auch verschiedenste auch andere Anforderungen, die noch kommen, jetzt auch mit der neuen Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes, kommen da definitiv auch noch andere Themen mit rein. Wir reden ja über den Verlust der Einspeisvergütung aktuell bei negativen Börsenstrompreisen. Das heißt, da ist es wichtig, dass ich auch ein Energiemanagement habe, dass die Börsenstrompreise berücksichtigt, dass mein Speicher nicht direkt morgens lädt, sondern erst dann, wenn der Börsenstrompreis negativ wird, um einfach die Verluste, die ich habe, die sonst auftreten würden, weil ich, wenn der Börsenstrompreis negativ ist, dann ist es so, dass bei allen neuen Photovoltaikanlagen, die seit Februar 2025 in Deutschland installiert worden sind, die im Jahr 2025 schon einen Smart Meter bekommen haben, da ist es so, dass ab diesem Jahr, ab 1.1.2026, die keine Einspeisevergütung mehr bekommen in Zeiten negativer Börsenstrompreise. Und wenn ich jetzt natürlich einen Speicherhersteller habe, der da nicht entsprechende Algorithmen programmiert hat, habe ich natürlich die Situation, dass sich die Verluste, die ich da habe, eins zu eins halt in Vergütungsverlusten sich widerspiegeln, weil der Speicher dann nicht geladen wird, wenn ich negative Börsenstrompreise habe, sondern in der Regel direkt frühs. Aber frühs habe ich ja noch nicht die Situation, dass ich negative Börsenstrompreise habe, sondern Die sind meistens nur in den Mittagsstunden und deshalb sollte ich definitiv mir einen Speicherhersteller suchen, der hier auch ein prognosebasiertes Energiemanagement hat, der es einem ermöglicht, hier die Batterieladung in die Mittagsstunden zu verschieben. Aber also das, wie Sie sagen, sind erstmal drei relevante Aspekte aus meiner Sicht. Ich könnte hier noch mindestens 10 weitere Aspekte aufführen, auf die man achten sollte, wenn man jetzt in das passende Speichersystem für sich aussuchen möchte.
Wir wollen ja die Leute ja nicht abschrecken. Also ich glaube, da hat man schon wichtige, gute Sachen mit auf den Weg bekommen, auf die man achten soll. Also nicht einfach nur, oh, der sieht aber schick aus und der ist ja günstig und der hat ja richtig viel Kilowattstunden. Das reicht nicht aus. Ihr habt viele wichtige Aspekte jetzt von Johannes mitbekommen. Felix, was hast du noch zu sagen?
Nee, also ich wollte gerade sagen, kurz sagen, welche sind kurz die wichtigsten Sachen für denjenigen, der sich jetzt einen Speicher kauft. Also liebe Leute, ich fasse es, vielleicht versuche ich es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Achtet darauf, dass er effizient ist, dass er vertrauensvoll ist und dass er auch mit einem Energiemanagement daherkommt und zukunftssicher ist, damit ihr diese Themen in der Zukunft, Johannes hat es gerade gesagt, Wärmepumpe, E-Auto, dynamische Tarife hat Robin angesprochen, dass ihr das auch nutzen könnt, weil es wäre ja nichts blöder, als wenn das halt alles noch gar nicht funktioniert. Mit der Hochschule Ansbach hatten wir auch schon mal ein Video mit dem EMS-Bewertung, also die haben ja, weiß ich nicht, 40, 50 Energiemanagementsysteme da durch den Ticker gejagt und haben gesagt, was die alle so können, könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Also ich sage danke, Johannes, dass du uns das hier mal so schön erklärt hast, worauf es ankommt und warum die Effizienz extrem wichtig ist. Natürlich, du machst die Effizienzstudie, dann ist die Effizienz natürlich auch extrem wichtig. Das würde ich auch so unterschreiben, mein Lieber, dass du halt einfach kein Geld verschwendest und wir auch insgesamt mit Energie, weil sie relativ wertvoll ist, auch wenn sie teilweise auch zu viel kommt vom Dach, einfach wertvoll ist und wir sie deshalb auch effizient nutzen sollten. Im Gegensatz zu fossilen Energien, wo wir im Grunde drei Viertel oft verbrennen, wenn es im Benziner ist oder die Hälfte, wenn es im Kohlebereich ist oder ne, also da nutzen wir das echt überhaupt nicht effizient, deswegen ist Strom eigentlich eine schöne Geschichte. Wenn ich das jetzt ganz so richtig zusammengefasst habe, würde ich sagen, ja, haben wir ordentlich was gelernt, Johannes. Es sei denn, du sagst jetzt, eine Sache ist mir noch ganz wichtig, die muss ich jetzt nochmal sagen. Da kommt nämlich jetzt in der Zukunft noch was, was ihr machen wollt.
Genau, also wir werden uns definitiv nicht nur auf den Vergleich der Energieeffizienz beschränken. Wir haben da auch noch einen neuen Produktvergleich momentan, den wir vorbereiten. Ich denke, da werden definitiv auch für eure Zuhörer und Zuhörer spannende Ergebnisse bei rauskommen. Ja, bleibt gespannt. Von Akku wird man in den nächsten Monaten noch mehr hören.
Super. Okay, also, das heißt, wir müssen Johannes wieder einladen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu noch an Fragen habt oder was ihr da an Kommentare dazu habt, weil ja, wenn wir ihn wieder hier reinholen, dann können wir auch eure Fragen getrost ignorieren. Mit reinnehmen. Spaß.
Ja, ich danke dir, ja. Johannes. Danke dir, Robin. Danke euch fürs Zuhören und bitte abonnieren, teilen, liken. Ihr kennt das ganze Spiel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und wahrscheinlich im nächsten Jahr, Anfang 2027, wenn ihr die Stromspeicherinspektion 2027 vorstellt. Die kommt ja immer Anfang des Jahres. Dann sehen wir den Johannes hier bestimmt nochmal wieder und gucken uns an, was dann wichtig ist. Bis dahin, macht es gut.
Danke, ciao, Johannes. Ciao. Verbrennen tschüss. Ist vorbei und der Podcast jetzt auch. Tschüss.